herausfordernde Nachrichten. Aber wir dürfen guten Mutes sein. Jesus sieht alles, kennt alles und ihm ist gegeben alle Macht in Himmel und auf Erden. Auf ihn wollen wir hoffen. Und doch gibt uns Jesus einen wichtigen Auftrag, dass wir füreinander einstehen. Heute in diesem Gottesdienst geht es auch um Glaubensgeschwister, die um ihres Glaubens willen Leid tragen, die Verfolgung erleben, die gehasst werden, nur weil sie Jesus lieb haben. Auf dem Bild sieht man eine Umarmung, verfolgt, aber nicht vergessen steht drunter. Das ist ja, was Jesus von uns allen möchte, dass wir einander lieben, dass wir einander, ja, Hilfe sind, dass wir uns in unseren Nöten nicht vergessen. Und ich freue mich zu hören, wie ihr betet, wie ihr an verschiedene Geschwister denkt. Es ging viel um Krankheit und Krankheit ist eine schwere Last. Aber ihr helft einander tragen. Gott wird auf Gebete wirken, so und so. Und darüber freue ich mich. Krankheit ist ein Leid, es gibt viele Leide, unterschiedlicher Art und Weise. Verfolgung ist auch eins. Gott sei Dank, das haben wir hier eher selten. Und doch lesen wir in der Bibel, dass Verfolgung etwas ist, was in der Endzeit besonders viel passiert. Und wir leben in der Endzeit. Im Matthäusevangelium 24 wird alles beschrieben, was in der Endzeit passiert. Kriege, Katastrophen und dass Christen gehasst werden. All das passiert. Und es wird, so wie wir das sehen, leider auch intensiver. Umso wichtiger, dass wir immer wieder auch an verfolgte Christen denken. Bald feiern wir Jesu Auferstehung. Ostern liegt vor uns. Jesus wird am Kreuz hingerichtet und trotzdem, weil er der Gott des Lebens ist, steht er von den Toten auf. Das ist unsere unser großer Trost. Wir wollen ein bisschen hinschauen in die Situation, die auch Petrus mit ihm hatte. Wir schauen in einen Abschnitt der Bibel im Lukasevangelium 22. Es geht darum, wie Jesus zunächst mit seinen Jüngern das Passamahl feierte, das Abendmahl, und dann warnte er Petrus vor kommender Verfolgung. Jesus selbst ein Verfolgter, es waren die Juden, die ihn letztendlich ans Kreuz brachten. Sie konnten nicht glauben, dass er der Sohn Gottes, der Messias ist. Ihre Augen waren noch verschlossen. Und so ist es heute noch in vielen Ländern. Die Augen der Menschen sind verschlossen über Jesus Christus, wer er wirklich ist. Hier in Petrus, hier in Lukas 22, ein wichtiges Gespräch ab Vers 31. Ich lese es vor. Der Herr aber sagte: Simon, Simon, gib Acht, der Satan hat versucht, bei euch die Spreu vom Weizen zu trennen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dereinst zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Er sagte aber zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sagte Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, bevor du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Jesus bereitet Petrus auf etwas vor. Auf Verfolgung. Und diese Verfolgung wird verursacht durch einen Feind der Christen. Er wird hier deutlich genannt. Simon, Simon, gib Acht, der Satan hat versucht, bei euch die Spreu vom Weizen zu trennen. Christen haben einen gemeinsamen Feind, den Satan. Satan, ein unsichtbarer Feind. Wir sehen ihn nicht. Und doch kann er wirken. Es wird hier sehr deutlich, wie er wirkt. Er will den Glauben zerstören. Den Glauben an Jesus Christus. Das ist sein Ziel. Gar nicht so leicht, gegen einen Feind zu kämpfen, den man nicht sieht. Und er wird unterschätzt. Man kann ja mal so fragen, wer heute noch an den Satan glaubt. Und man wird Erstaunliches hören. Er wird sogar heute verniedlicht. Wenn man in den Supermarkt geht und Gummibärchen kauft oder gewisse Süßigkeiten, dann sieht man auch ein Bild, oftmals ein kleines Teufelchen. Oder man verwendet diesen Ausdruck. Der Satan nicht wirklich real. Aber Jesus hat sehr deutlich vor ihm gewarnt. Und er hat nicht nur Petrus gewarnt, er hat hier im Plural gesprochen. Simon, Simon, gib Acht, der Satan hat versucht, bei euch die Spreu vom Weizen zu trennen. Es ist ihm noch gegeben zu wirken. Noch ist Satan aktiv. Es ist kein schlafender Feind irgendwo. Nein, er ist aktiv hier auf Erden. Und er will den Glauben zerstören. Wenn wir an Christenverfolgung denken, dann hat es letztlich geistliche Ursachen. Die Methoden sind vielfältig. Und wenn man an die Methoden denkt, dann kommt man schnell auf den Gedanken, die Christenverfolgung hat politische, vielleicht auch religiöse Ursachen. Aber man muss dahinter gucken, wo diese ganzen Überzeugungen überhaupt herkommen. Die größte Christenverfolgung im 20. Jahrhundert ging von den Kommunisten aus. Vom Kommunismus. Eine Überzeugung, die viele Christen ins Grab gebracht hat, die sehr viele Kirchen geschlossen hat. In Russland, als der Kommunismus aufkam, wurden mit der Zeit über 85% aller lebendigen Gemeinden geschlossen. Pastoren wurden umgebracht. Die Bibel wurde zu einem verbotenen Buch. Man durfte sich nicht mehr versammeln. Kinder in der Schule wurden gemobbt. Ja, man versuchte, diesen Glauben zu zerstören. Alles auf Grundlage einer Idee, die mal Karl Marx hatte, später aufgegriffen wurde von Lenin, von Stalin und so weiter. Diese Idee, war sicherlich nicht von Gott. Ideen können verschiedenen Ursprung haben. Es können unsere persönlichen Gedanken sein, es können aber auch satanische Gedanken sein. Und es können Gedanken des Heiligen Geistes sein, der uns eingibt. Welche Quelle bestimmt einen Menschen? Man kann ja seine Gedanken nicht so sehr lesen. Aber wir haben eine Bibel, die uns hilft zu prüfen. Deswegen ist es wichtig, dass jeder die Bibel gut kennt. Das ist unser Maßstab, mit dem wir Gedanken prüfen, Überzeugungen prüfen. Es ist wie so ein Filter. Man gießt die Gedanken da rein und dann schaut man unten, ob sie durch den Filter kommen. Wir müssen filtern. Wir werden ständig mit Gedanken und Ideen bombardiert, jeden Tag. Und müssen prüfen, ist das vom Herrn? Ist das von Jesus Christus? Oder ist das vielleicht gar vom Satan? Jesus konnte natürlich genau erkennen, was vom Satan ist. Und doch verspricht er hier dem Petrus, dass er den Glauben behalten wird. Das ist tröstlich. Wir lesen hier nämlich, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Auch in unserem Leben können viele, viele Versuchungen plötzlich geschehen. Wir haben die Krankheiten gehört. Vielleicht fängt man plötzlich an, an Gottes Liebe und Wahrheit zu zweifeln. Leid kann einen auch wegführen von Gott. Ich höre das hin und wieder von Menschen, die jetzt keinen christlichen Glauben unbedingt haben, aber die sagen, ach, wenn es einen Gott gäbe, dann müsste die Welt doch gut sein. Überall Krieg und Gewalt und Hass, es kann keinen Gott geben. Sie setzen Gott auf die Anklagebank. Er ist schuld an dem, was die Menschen sich antun. Leid kann einen von Gott wegführen. Aber sie haben nicht durchdacht. Sie haben den Filter nicht angewendet. Denn Gott hat das nicht so gewollt. Es war der Mensch selber, der sich von Gott abgewandt hat. Wir müssen zurückgehen zu den ersten Menschen, Adam und Eva. Dort fing es an. Dort fing der Unglaube an. Sie wurden geprüft vom Satan. Er hat sie versucht. Und was ist passiert? Sie haben seinem Wort geglaubt. Und damit kam die Katastrophe in die Welt. Heute haben die Menschen wieder die Chance, Gott zu glauben oder den Lügen des Satans. Und der Satan hat viele Wege. Ich habe vom Kommunismus gesprochen, vielleicht eine politische Richtung. Wir können aber auch von den religiösen Richtungen sprechen. Die zweitgrößte Weltreligion heute ist der Islam. So viele Menschen, Milliarden, glauben an den Propheten Mohammed. Was dieser Mann für Gedanken hatte. Was hatte er denn für Gedanken? Das muss man prüfen. Und wir kennen die Geschichte Mohammeds. Er war ein Gottsucher. Er zog sich zurück. Er glaubte, dass es einen Gott gibt. Und er suchte diesen Gott. Er zog sich zu Meditationen in die Berge zurück. In Höhlen. All das wird auch von den Muslimen berichtet. Und er hörte Stimmen. Er glaubte, dass ihm ein Engel begegnete. Und dieser Engel gab ihm Botschaften. Und er sollte diese Botschaften letztendlich weitergeben. Diese Botschaften sind heute in schriftlicher Form im Koran vorhanden. Wer war dieser Engel? Wer war dieses Wesen, was ihm diese Gedanken gab? War das tatsächlich der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der allein wahre Gott? Wenn wir diesen Filter anwenden, werden wir zum Schluss kommen, nein, weil im Koran wird Jesus nicht als der Sohn Gottes geehrt. Er war nur ein Mensch, ja, ein Prophet im Sinne der Muslime, aber nicht Gott. Jesus ist Gott und Mensch in einer Person. Er hätte niemals sündlos sein können. Sein Opfer auf Golgatha wäre hinfällig geworden. Er allein war sündlos. Wer kann sündlos sein außer Gott? Wer kann Gott 100% gleichen? Alles so tun und sagen wie Gott. Nur Jesus. Und so beschreibt ihn die Bibel als das Ebenbild Gottes. Er hat Sünden vergeben. Er hat Tote auferweckt. Er hat Wunder gewirkt. Er hat Kranke geheilt. Wir können nur staunen. Ja, die Muslime sind ein verführtes Volk. Von wem verführt? Von Satan. Ist das nicht ein Drama? Und der Islam ist der größte Christenverfolger heute. Wenn Muslime zum Glauben an Jesus Christus kommen, sind sie Feinde des Islams geworden. Es gibt eine Strafe im Islam für den Abfall vom Islam. Für jemanden, der sich abwendet vom Islam, gilt die Strafe des Todes. Es ist ein todeswürdiges Verbrechen. Also jeder Moslem, der Christ wird, ist ein verfolgter Mensch. Ein verfolgter Mensch. Und wir haben viele Brüder und Schwestern aus der islamischen Welt. Und es werden mehr, weil Gott diese Menschen liebt. Jeder Moslem ist ein geliebter Mensch Gottes und er will ihn erretten. Wir dürfen nicht die Muslime als unsere Feinde sehen, sondern als Menschen, die Gott liebt und retten will. Und somit sind leider in vielen Ländern, wo der Islam dominiert, Christen Verfolgte. Ich schaue hier diese Karte mit euch an. Da sehen wir 50 Länder, wo Christen um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Diese Weltkarte, der Weltverfolgungsindex von Open Doors. Ihr habt alle ein Heft von Open Doors bekommen, das Monatsheft. Immer im Februarheft kommt diese neue Karte. Man wird also immer jedes Jahr erinnert, wo ist Christenverfolgung besonders heftig. Und Open Doors ist ein Verein, der sich weltweit für verfolgte Christen einsetzt. Wir stärken unsere Brüder und Schwestern inmitten von Verfolgung auf ganz unterschiedliche Art. Dort, wo sie vertrieben werden, mit Nothilfe, sei es Essen, sei es Kleidung. In anderen Gebieten, wo man nichts tun kann, weil sie im Gefängnis sind oder weil sie im Untergrund sich verstecken, beten wir, dass sie den Glauben nicht aufgeben. Und darum habe ich diesen Text gewählt. Jesus spricht hier, aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Gott selbst bewirkt den Glauben und erhält den Glauben und trägt den Glauben auch in uns durch, bis zum Ende. Ja, wir können was dazu tun, auch. Glaube ist dynamisch, er kann schwach werden, er kann erstarken. So wie wir uns auch mit dem Glauben auseinandersetzen. Ist wie mit dem täglichen Nahrungsaufnahme. Wenn du lange nichts isst, wirst du schwach. Ich glaube, das merken wir alle. Wenn man nichts trinkt, geht es noch schneller. Aber wenn wir uns nicht ernähren mit dem Wort Gottes, wenn wir nicht geistliche Nahrung aufnehmen, wenn wir auch nicht durch die Verbindung mit Jesus Christus uns immer wieder ernähren, dann kann der Glaube schwach werden. Und dann ist man schnell ein Opfer des Feindes. In der Bibel heißt es auch, der Satan schleicht um die Herde wie ein Löwe und versucht zu verschlingen. Wen verschlingt denn ein Löwe, wenn sie jagen? Sie gehen auf die schwachen Tiere, auf die, die sie schnell greifen können. Und so wird der Satan auch die Christen am ehesten zu Fall bringen können, die schwach in ihrem Glauben sind. Also allein für uns alle ist es von größter Bedeutung, immer unseren Glauben zu stärken. Denn wir wissen nicht, was auf uns zukommen kann. Dem Satan ist gegeben zu wirken. Wir brauchen keine Angst vor ihm haben. Jesus hat ihn besiegt. Aber trotzdem hat er mächtig Möglichkeiten zu handeln. Denken wir an die Bibel, an die Geschichte Hiobs. Hiob wurde krank, Hiob verlor seine Familie, Hiob verlor seinen Besitz. Und wer war es, der ihm das raubte? Wir lesen es tatsächlich, es war der Satan, der Hiob auf die Probe stellte. Und Hiob bestand die Probe. Aber seine Frau war in Versuchung. Die sagte, fluch Gott und stirb. Schau, was er dir alles angetan hat. Aber Hiob hielt trotzdem fest. Und ich hoffe, wir werden auch, egal was passiert in unserem persönlichen Leben, diesen Glauben an Jesus Christus nie loslassen. Weil es das größte Geschenk ist, was ein Mensch jemals haben kann. Es ist der Schlüssel in die Ewigkeit, in das ewige Leben. Das ist das Wichtigste zu gewinnen hier auf dieser Erde. Denn was sind schon unsere Lebensjahre? Ruckzuck ist es vorbei. Die große Frage ist, wo geht's hin? Wo werde ich meine Zeit verbringen und ich will sie im Reich Gottes auf ewig verbringen? Und das ist der Grund, warum diese Christen in der Verfolgung diesen Glauben auch nicht aufgeben, selbst wenn sie für 20 Jahre ins Gefängnis müssen, selbst wenn sie alles verlieren, ihren Besitz, selbst wenn sie hingerichtet werden. Es sind im Grunde auch Vorbilder für uns, die verfolgten Christen. Ich möchte heute nur ein Land vorstellen. Ein Land, wo Christen besonders schwere Verfolgung erleben. Es ist Afghanistan. Afghanistan ist inzwischen ein von Taliban beherrschtes Land. Taliban sind radikale Muslime, so können wir sie bezeichnen. Taliban heißt eigentlich Schüler und es sind Menschen, die zunächst in den Koranschulen Pakistans geschult wurden. Die kennen den Koran sehr gut. Später sind sie natürlich auch, hatten sie einen Einfluss auch auf Afghanistan und heute stellen radikale Muslime die Regierung in diesem Land. Über 40 Millionen Menschen leben dort. Wir schätzen, es sind einige tausend Christen, die in Afghanistan noch heute ihren Glauben leben. Aber diese Christen sind alles ehemalige Muslime. Die afghanische Kirche ist eine Kirche von ehemaligen Muslimen. Somit sind sie alle verfolgte. Wie sie das empfanden, als der Taliban die Macht ergriff, wie sie auf die Reaktion reagierten, auf diese Situation reagierten und was sie jetzt für ein Leben haben, das schildert ein kurzer Film, den wir jetzt hier gemeinsam sehen werden. Für uns unvorstellbar, weit weg, das Leben der Menschen in Afghanistan. Und doch haben wir Brüder und Schwestern in diesem Land. Gebet. Wir kommen zurück zu dem, was Jesus sagte. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dereinst zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Jesus ist unser Fürsprecher. Er ist auch der Fürsprecher für unsere Geschwister in Afghanistan. Jesus ist der gute Hirte, der uns selbst im Angesicht der Feinde den Tisch deckt. Und da heißt es im Psalm 23, auch Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Gott ist treu. Gott wird helfen. Und doch heißt es auch, und wenn du dereinst zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Auch Petrus hatte einen Auftrag. Er sollte seine Brüder im Glauben stärken. Petrus, der auch Fels genannt wird, auf dem Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde baute. Und so sollen auch wir heute für unsere Brüder einstehen. Und was können wir für unsere Brüder und Schwestern in Afghanistan tun? Ich denke, die Antwort ist leicht. Wir können auch für sie beten. Beten, dass Gott ihnen Schutz gewährt, dass Gott ihnen Mut gewährt und dass Gott sie in ihrem Glauben erhält. Dass sie diesen Glauben nicht aufgeben. Auch wenn sie Angst haben, entdeckt zu werden. Jetzt ist Afghanistan nicht mehr auf Platz 1. Es ist auf Platz 9. Und ein Grund, warum es auf einem niedrigeren Platz ist, A, weil viele Christen geflohen sind, B, weil sie so sehr in den Untergrund gegangen sind, damit sie bloß keiner entdeckt. Fehlen uns natürlich auch Daten, konkrete Informationen, wie es ihnen im Moment geht. Und dieser Weltverfolgungsindex wird ja auf Grundlage von Informationen erstellt, was die Christen in ihrem Land erleben. Es gibt natürlich noch andere Gründe, aber es zeigt, dass die Christen in Afghanistan besonders gefährdet sind. Und Länder wie Afghanistan gibt es noch mehr. Somalia ist auch so ein Land, wo es besonders schwer ist. Oder Libyen. Viele islamische Länder. Wie sieht euer Gebet für die Christen in der islamischen Welt aus? Seid ihr überhaupt im Gebet für eure Geschwister dort? Manchmal können wir mit unseren eigenen Anliegen aus unserer Gemeinde, in unserem Umfeld schon vielleicht genug zum Gebet haben. Aber was hat Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern als erstes denn gesagt? Diese Botschaft der Auferstehung galt allen Völkern und Menschen. Geht hin in alle Welt und lehrt sie. Machet sie zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott selbst, Jesus selbst, hat der Gemeinde den Auftrag gegeben, auf der ganzen Welt seine Gemeinde zu bauen. Da ist Afghanistan eingeschlossen, Somalia eingeschlossen, Saudi-Arabien eingeschlossen, die ganze Welt eingeschlossen. Und damit das dann auch geschieht, dürfen wir unsere Geschwister in diesen Ländern, wo es Christen gibt, nicht im Stich lassen. Der Auftrag soll vollendet werden. Dann erst kommt Jesus wieder. Wir haben gesungen, dass er wiederkommt. Die Braut und das Lamm. Wir rufen, komm, komm wieder. Wer will nicht, dass Jesus wiederkommt? Du hast es so schön gesagt, die Entrückung. Du willst zum Herrn. Dort werden wir natürlich die Erfüllung all unserer Träume und Wünsche erleben. Frieden und Freude, ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Tod. Ein Zustand der Herrlichkeit, die unbeschreiblich ist. Also Gott sei Dank haben wir so ein bisschen Gottes Herrlichkeit um uns. Ja, wenn jetzt der Frühling kommt, die Blumen, die Düfte und das Leben pulsiert wieder und wir merken, oh, es ist schön. Gott hat es schön gemacht, die Sonne, das Wasser. Auch wir erleben im Miteinander Gottes Herrlichkeit. Wir erleben, wenn Menschen freundlich sind, wenn sie lachen, wenn sie fröhlich sind, wenn sie Liebe zeigen. Die Güte des Menschen ist angelegt, weil Gott den Menschen geschaffen hat. Also mit anderen Worten, im Paradies, in der Herrlichkeit, da, denke ich, wollen wir alle sein. Alle sein. Aber noch leben wir hier und noch möchte Jesus viele Menschen retten. Und solange die Vollzahl der Nationen nicht eingegangen ist, so heißt es, wird er nicht kommen. Wir haben einen Auftrag, wir sind nicht nur Beobachter. Diese Länder, von denen ich eben sprach, wie Afghanistan und viele andere, sind die Länder, wo besonders die Missionsarbeit am dringlichsten ist. Und jetzt gibt es schon eine kleine Schar von Christen. Lasst sie uns nicht vergessen. Das heutige Monatsheft ist der Jemen. Auch im Jemen gibt es Christen. Ich werde euch davon auch gleich noch erzählen. Also gedenket hier dieses Wortes: Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört, und wenn du dereinst zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Lasst uns nicht nachlassen im Stärken unserer Brüder. Und somit lasst uns jetzt tatsächlich auch für sie beten. Lasst uns für sie beten. Ich habe eine Gebetsfolie. Ja, lasst uns Gott danken für die verbleibenden Christen im Land. Lasst uns um Schutz beten vor Verrat und Hinrichtung, dass sie Kraft und Mut haben. Es ist alles hier erwähnt. Dieser Bruder ist Jemeniter. Er hat das Land verlassen, er ist geflohen. Er ist in Griechenland zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und er ist ein mächtiges Zeugnis für sein Land geworden. Seine Geschichte wird uns ermutigen. Er berichtet, was Gott durch ihn tut. Und mit diesem Bericht möchte ich schließen, damit ihr ermutigt seid. Inmitten der Verfolgung, inmitten von schwierigen Umständen, baut Gott seine Gemeinde. Gott ist am Werk. Jesus Christus ist der Sieger, für immer und ewig. Du kannst das gerne einspielen. Er erzählt ganz kurz nur.
Ich habe meinen Glauben mit anderen Flüchtlingen und Asylsuchenden in Griechenland zu teilen.
God gave me the spirit of evangelism.
Gott hat mir so die geistliche Gabe der Evangelisation gegeben.
And I share on social media as well.
Und ich nutze dazu die sozialen Medien.
And in Greece they tried to kill me.
Und in Griechenland haben sie versucht, mich umzubringen, deswegen.
And this is why I have to leave Greece.
Deswegen musste ich aus Griechenland fliehen.
Because they said you take Muslims to Christianity.
Denn sie haben mich beschuldigt, du verführst Muslime zum christlichen Glauben.
Actually, they decided to follow the God of love.
Tatsache ist, diese Menschen haben sich entschieden, dem Gott der Liebe nachzufolgen.
It's our responsibility to share the God of love, not the God of hate.
Und das ist ja unsere Verantwortung, den Gott der Liebe bekannt zu machen, weil er eben nicht ein Gott des Hasses ist.
Now I share my faith into Yemenis on Facebook, on TikTok, on Instagram.
Und ich nutze heute TikTok, Facebook, Instagram, um meinen Glauben auch gerade meinen jemenischen Landsleuten weiterzugeben.
So God, I do believe God transferred this persecution into joy.
Und ich glaube, dass Gott wirklich dabei ist, diese Verfolgung in Freude umzuwandeln.
I love to show Jesus Christ.
Ich liebe es, von Jesus zu erzählen.
And many Yemenis inside of Yemen, like more than 50% of Yemenis, saw my videos.
Und über 50% der jemenitischen Bevölkerung haben meine Videos schon gesehen.
And many Yemenis accept the Lord Jesus Christ through my videos, through my ministry.
Und aufgrund dieser Videos, aufgrund meines Dienstes, haben schon viele Jemeniten Christus angenommen.
Halleluja!
Halleluja!
God is good.
Gott ist gut.
Ein Bruder tut sein Glauben mitteilen über diese verschiedenen Kanäle und so viele haben Interesse gezeigt. Allein das zeugt ja schon was. Warum hört man sich das an? Warum interessiert man sich dafür? Es gibt viele Menschen im Islam, die interessieren sich tatsächlich für Jesus, aber sie haben Angst. Sie haben Angst, öffentlich ihr Interesse zu bekunden, weil sie wissen, was passiert. Sie wissen um die Verfolgung, die dann droht. Und doch gibt es einige, die sich entscheiden. Vielleicht sind sie heimliche Gläubige, manche werden offene Gläubige, also sie werden sichtbar, erlebbar, müssen dann meistens fliehen. Aber so seht ihr, Gott baut sein Reich. Und ich möchte euch einladen. Hier seht ihr ein Bild von diesem Monatsheft. Ihr könnt mitwirken mit euren Gebeten, dass mehr und mehr Menschen Jesus Christus kennenlernen, indem ihr für diese Länder betet und auch für die Christen dort betet. Jedes Heft, wenn ihr es mal in die Hand nehmt, hat einen Gebetskalender. Dieser Gebetskalender in der Mitte des Heftes ist zum Rausmachen gedacht. Man kann ihn leicht raustrennen. Und dann hat man für jeden Tag ein Anliegen. Manche von euch haben das schon bestellt, kennen das Heft. Und so wird man in diese Länder geführt. In den Jemen, aber auch Vietnam, Nigeria. Diese Länder, die ich auf der Karte gezeigt habe. Und plötzlich seid ihr auch Missionare, weil ihr für die Kirche betet, weil ihr für die Menschen betet. Und ihr könnt Veränderungen bewirken. Warum beten wir für Kranke? Weil Gott Wunder tun kann. Wie und wann Gott eingreift, er ist der Herr. Aber er hat gesagt, bittet und euch wird gegeben. So viel Verheißung auf dem Gebet. Und somit nutzt das Heft ist kostenfrei. Es erscheint monatlich. Auf der Rückseite ist so eine Bestellkarte. Wenn ihr die sorgsam ausfüllt, also die Adresse reicht, und hier ins Foyer geht, seht ihr einen Büchertisch. Und da ist so eine Box, eine kleine Box. Da könnt ihr die Karte einwerfen und ihr bleibt verbunden mit dem weltweiten Leib Jesu Christi in der Verfolgung. Ich wusste jetzt nicht genau, ob Menschen auch irgendwie zugucken werden. Auf jeden Fall, man kann auch diesen QR-Code nutzen. Wer keine sauberliche Schrift hat, kann einfach mit seinem Handy, mit der Kamera das ins Visier nehmen und so kommt man auch direkt auf die Bestellseite. Auch das ist eine Möglichkeit, im Gebet zu bleiben. Und ich sage euch, es wird euch helfen, weil sonst morgen bestimmt der Alltag unser Leben. Und dann sind diese Dinge schnell wieder entschwunden. Ihr werdet noch was auf dem Büchertisch finden. 30 Tage Gebet für die islamische Welt. Jetzt gerade ist eine Zeit, des Fastens in der islamischen Welt, der Ramadan. Menschen sind religiös sensibler, auch Christen in diesen Ländern gefährdeter. Aber wir wollen beten, dass sie in der Zeit des Gebetes, ich meine, wo die Muslime beten, Jesus begegnen. Er erscheint ihnen oftmals auch. Das Heft ist zu mitnehmen. Es führt durch diese Zeit und immer ein islamisches Land wird besonders vorgestellt. Also das geht über diesen Gebetskalender hinaus. Ganz tolle Möglichkeit. Ihr könnt aber auch vielleicht das ein oder andere Buch mitnehmen und die Geschichten lesen, wie Menschen zum Glauben an Jesus kommen in der islamischen Welt. Es sind oftmals Frauen. Frauen, sehr mutige Frauen, weil sie dann an ihrem Glauben festhalten. Und es gibt auch Einblick, wie sie so leben in der islamischen Welt. Also schaut euch in Ruhe um, ihr könnt mich auch ansprechen. Auf jeden Fall danke ich euch immer wieder für eure Verbindung zu verfolgten Christen, zu eurer Verbindung auch zu uns als Werk Open Doors und dass ihr euer Herz immer wieder aufmacht für solche Botschaften. Und ich glaube, euer Gebet wird viel, viel Segen bewirken in dem Leben dieser Geschwister in ganzen Ländern und dazu beitragen, dass tatsächlich unser Herr Jesus Christus kommt. Weil das ist ihm ein großes Anliegen, dass alle Menschen, die berufen sind, eingehen in sein Reich. Genauso betet ihr immer wieder für das Volk Israel, sehr wichtig, auch sie in der jetzigen Zeit im Gebet zu begleiten. Ihr verfolgt in den Nachrichten auch eine radikal-islamische Gruppe, die Hamas, haben ein Ziel, nicht nur ein Stück Land zu gewinnen, sie wollen die Juden vernichten. Nichts anderes passiert vielen Christen weltweit in islamischen Ländern durch andere radikal-islamische Gruppen. Schon seit Jahrzehnten sind sie auch gefährdet. Von daher sind unsere Gebete unserem Herrn Jesus Christus sehr kostbar. In Matthäus 25 heißt es dann, was geschieht, wenn er wiederkommt und die Welt richtet. Und zu manchen wird er sagen, kommt und empfangt das Reich, was euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt. Und dann nennt er Gründe, weil ihr habt Kranke gespeist, Kranke besucht. Ihr habt in den Gefängnissen mich besucht. Und dann fragt diese Leute, wann haben wir dich im Gefängnis besucht? Wann haben wir dir Essen gegeben? Und dann antwortet er, was ihr einen dieser Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Also Gebet für die verfolgten Christen, sie somit auch zu besuchen in ihrem Gefängnis, ist ein Dienst an Jesus Christus selber. Deswegen schätzt er ihn so sehr. Und ich danke euch dafür. Amen.